Wo gehobelt wird, fallen halt Späne. Also ich bin sicher mit der Programmatik und mit dem, was ich versuche zu vereinen und auch vielleicht die Schritte, die ich jetzt gesetzt habe, bin ich einfach großen Schrittes vorangegangen. Und Menschen haben ja prinzipiell mit Veränderungen Schwierigkeiten und ich sehe eben eine Grundaufgabe von Theater eben, diese Veränderung zu forcieren. Aber natürlich ist nicht jede und jeder gleich bereit, sie darauf einzulassen.
Vor 2 Jahren kam es am Tiroler Landestheater zu einem Wechsel in der Theaterleitung. Nach der jahrelangen Führung von Johannes Reitmeier übernahm die gebürtige Oberösterreicherin Irene Gürkinger die Position als Intendantin des Tiroler Landestheaters. Sie ist österreichische Dramaturgin und konnte in der Vergangenheit auch bei den Salzburger Festspielen mitwirken und sie war auch über ein Jahrzehnt lang Intendantin bei der Vereinigten Bühne Bozen. Und als sie die neue Position antrat vor 2 Jahren, stieß sie eine Veränderung an. Veränderungen anzustoßen und andere Personen mitzunehmen, ist natürlich kein einfacher Prozess, ist eine sehr große Herausforderung. Und auch von außen wird da ein Blick darauf geworfen. Auch die Medien werfen zum Beispiel einen Blick darauf, meist sogar sehr kritisch. Doch die Frage ist, ist denn diese Kritik gerechtfertigt und wie geht man denn eigentlich auch mit Kritik um? Und genau darum geht es auch im Gespräch mit Irene Gürkinger. Wir sprechen über die Aufgabe des Landestheaters, welche Veränderungen sie anstoßen wollte, welche Rolle Kritik spielt und wie man auch die Gratwanderung zwischen Bildung und Unterhaltung schafft. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Irene Gürkinger. Wie bist du hierher gekommen, Irene?
Nach Innsbruck?
Ja.
Ich bin nach Innsbruck schon vor 20 Jahren eigentlich gekommen, aufgrund meines Mannes, jetzigen Mannes, der Innsbrucker ist. Und habe damals noch in Wien lebend die Stadt mit ihm eigentlich so entdeckt. Immer wieder an den Wochenenden. Also ich habe in Wien am Volkstheater gearbeitet, als Dramaturgin. Und er hat als freier Regisseur seine Base, zumindest hier in Innsbruck, gehabt. Und habe immer ein bisschen gebraucht, wenn ich freitags spät abends mit dem letzten Zug von Wien hergefahren bin und den nächsten Tag aufgewacht bin und es manchmal föhnig war, bis ich mich akklimatisiert habe. Und dann habe ich es toll gefunden und dann habe ich am Sonntag am Abend oder am Montag in der Früh ganz bald wieder fahren müssen. Aber das waren eigentlich so meine ersten Bezugspunkte oder meine ersten Tage und Nächte in Innsbruck, wo ich die Stadt ein bisschen intensiver kennengelernt habe, weil vorher waren wir halt ab und zu mal da, um eben Theater zu schauen, weil man natürlich als Dramaturgin, die ich ja jetzt so von Berufswegen war und auch immer noch bin, sehr viel herumgefahren ist und natürlich geschaut hat, was die anderen Theater machen und Innsbruck ja eine sehr lebendige Theaterstadt ist. Immer schon mal geschaut hat natürlich auch, was passiert da und so hat sich das Bild ein bisschen verfestigt und im Endeffekt jetzt gelandet bin ich, weil ich mir nach reiflicher Überlegung eben mich wirklich entschieden habe, mich da zu bewerben, als die Intendanz ausgeschrieben war. Das war im Jahr 2021. Und ich ja parallel zum damaligen Intendanten, der 2012 hier in Innsbruck angetreten ist, ich Intendantin in Bozen bei den Vereinigten Bühnen Bozen geworden bin. Und wir uns eigentlich eben so natürlich nachbarschaftlich sehr begleitet und da gegenseitig besucht haben und dann eigentlich zur selben Zeit unser Mandat beendet haben. Corona hat uns ein Jahr dazu geschenkt, nach 10 Jahren plus eins. Da hat er hier aufgehört und ich eben in Wurzen als Intendantin, weil man dann trotzdem sehr wichtig ist, obwohl es sehr gut gelaufen ist, dass da neue Impulse kommen, dass Bewegung ist. Theater lebt von Veränderung, von Bewegung. Und so nach 10, 12 Jahren ist es dann meistens so, dass man dann doch wechselt oder fürs Publikum und fürs Haus ist auch gut, wenn ein neuer kommt. Und ja, und dann habe ich mich eigentlich sehr gefreut, als diese Ausschreibung da war, weil ich mir gedacht habe, ja, das ist ein Ort und ein Platz, wo ich mir vorstellen könnte, weiterzuarbeiten.
Welche Veränderungen wolltest du dann in Innsbruck anstoßen? Weil du hast ja wahrscheinlich schon im Vorfeld Gedanken gemacht bei der Bewerbung. Was könnte man denn aus dem Haus machen, aus dem Landestheater?
Ja, es ist natürlich ein super aufgestelltes Haus, das ganz toll funktioniert. Im Sinne von, es ist ja Landestheater, hat ja einen ganz breiten Auftrag. Das heißt, es sollte für alle Altersgruppen und für alle Geschmäcker und eben auch abgebildet die gesamte Literatur, damit meine ich auch die musikalische und natürlich auch im Tanz, also alle Sparten über die Jahrhunderte, was es eben so an Kulturgut und an Literatur gibt, in den diversesten Formen präsentiert werden. Daneben einen Fokus eben halt auch zu setzen auf die Zeitgenossenschaft. Und das ist, glaube ich, so der erste Punkt, der mir sehr wichtig war, den Fokus wirklich sehr in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, wir leben im Heute, im Hier und Jetzt, und auch Theater hat einen ganz großen Auftrag, sich im Hier und Jetzt zu verorten, immer schon. Das war ja in der Entstehung schon so. Es nützt nichts, wenn wir historisierend irgendwie gewisse Kanon oder sonstige Werke irgendwie präsentieren, sondern wir müssen klassische Stoffe hinterfragen, befragen, was erzählen sie uns heute. Und wir müssen aber auch nicht applauserprobten oder eben auch jungen Stücken beziehungsweise jungen KünstlerInnen, AutorInnen, was auch immer, die Chance geben, ihren Blick auf die Gegenwart auch zu präsentieren, weil Kunst immer ein Gradmesser ist für gesellschaftliche Zustände, im Positiven als auch im Negativen. Und das nicht nur aus der Retrospektive oder aus dem Blick auf das, was schon war, passieren kann, sondern sehr stark, finde ich, eben eine Verortung im Hier und Jetzt und auch in der Region und auch in den gesellschaftspolitischen Zusammenhängen, in denen wir gerade uns befinden, sein muss. So. Das war sicher ein oder ist ein Schwerpunkt hinsichtlich einer Veränderung oder Weiterführung. Eine große Veränderung ist, dass wir sehr spartenübergreifend arbeiten. Wir sind ja ein Mehrspartenhaus. Das Tiroler Landestheater hat seit meiner Intendanz jetzt 4 Sparten. Musiktheater, Schauspiel, Tanz und das Junge Theater. Dann gibt es das Tiroler Symphonieorchester Innsbruck. Und dann gibt es nur das Haus der Musik. Das ist eigene Organisationseinheit, ja auch unter unserem Dach firmiert. Und auch die Festwochen der alten Musik, die aber eben auch künstlerisch unabhängig programmiert werden. Aber diese 4 Sparten und das Orchester näher zusammenzubringen und eben auch dramaturgische Klammern zum Programm vom Haus der Musik zu machen und das als großes Gesamtes zu denken und zu leben und auch die unterschiedlichen Ensembles in unterschiedlichen Produktionen auch aufeinandertreffen zu lassen. Also das war ein großer Wunsch von mir, und das funktioniert ganz, ganz toll, weil durch das natürlich alles große kreative Potenzial, das in dem Haus da ist, eigentlich auch noch viel sichtbarer wird. Als wie wenn jetzt, sage ich mal ganz hart, jede Sparte für sich halt so seine ihre Dinge macht. Also wir haben einfach Produktionen, wo es Musiktheaterensemble, Schauspielensemble, Tanzensemble mit dem Orchester gemeinsam Produktionen macht. Fairy Queen, König Arthur, wo das Junge Theater mit dem Schauspiel arbeitet, also wo halt die unterschiedlichen Bereiche mehr ineinander greifen. Oder das Junge Theater mit Musiktheater, wir haben eine wunderbare Kinderoper letzte Saison aufgeführt, also wo der Kinderchor dann auch dabei ist, also wo diese ganzen Bereiche dieses Tiroler Landestheater ausmacht, diese 450 Menschen, die da arbeiten, auf und hinter der Bühne, unten ihre Kompetenzen, die sie haben, in ihren Bereichen, aber auch in anderen Konstellationen nun mal neu einbringen können. Das war mir ein ganz großes Anliegen. Und es ist natürlich in so einem großen Betrieb nicht einfach, das alles auch zu etablieren. Und da braucht es natürlich gemeinsame große Anstrengungen von Seiten der Kunst, aber natürlich auch von den Bereichen der Technik, der Verwaltung, um eben da die Strukturen auch so anzupassen, dass das möglich ist, weil da funktionieren dann Probenpläne anders, Vorbereitungszeiten anders. TänzerInnen haben ganz einen anderen Rhythmus, Proberhythmus als SängerInnen. TänzerInnen müssen zum Beispiel jeden Tag mindestens 1 Stunde vorher mal Balletttraining machen. Die Probenabläufe sind dann ganz anders wie SängerInnen, die natürlich nach 3 Stunden stimmlicher Verausgabung dann auch wieder Pause brauchen. Und ja, es ist ganz spannend, weil es ein sehr lebendiger Organismus ist, der das Theater, und alle eigentlich ja total sich einbringen und da offen sind, aber dass es dann trotzdem eine gemeinsame Anstrengung braucht, solche Produktionen halt dann wirklich auch gemeinsam zu denken. So. Und der dritte große Punkt war, glaube ich, schon ein sehr großer Fokus auf die gesellschaftspolitische Dimension von Theater. Das meint nicht nur jetzt Probleme unserer Zeit, Reflexion auf unsere Zeit, sondern das meint auch sehr stark eine Auseinandersetzung mit Zeitgeschichte, auch mit historischen Themen, die vor allem die Region oder uns hier betroffen oder beschäftigt haben. Also so eine stärkere Sichtbarmachung vielleicht auch von ja eben von gewissen historischen Umständen, die Konsequenzen in unser Heute haben. Also wir haben uns mit Kaffee Schindler, mit der Dramatisierung von dem Roman, den wir auf die Bühne gebracht haben und jetzt wieder bringen als Wiederaufnahme mit der jüdischen Geschichte der Stadt Innsbruck beschäftigt. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass Theater eben da auch einen Beitrag leistet, um da eine Sichtbarmachung und eben auch eine Aufarbeitung von eben halt vielleicht noch nicht so in der größeren Bevölkerung bekannten Vorkommnissen leisten kann. Oder haben uns eben jetzt dokumentarisch mit der Operation Green Up, Codename Brooklyn, beschäftigt, wo jetzt gerade vor kurzem ein Fallschirmrest auf dem Gletscher gefunden wurde, gerade vor ein paar Tagen und ins Museum gebracht worden, wo eben drei Spione inkognito über den Gletscher bei da eben in ganz in der Nähe von Innsbruck abgesprungen sind und dann ganz wichtige Informationen halt an damals vor allem halt natürlich die Amerikaner gegeben haben, sodass Innsbruck eigentlich ohne größere Bombardierung oder Zerstörung befreit werden konnte und ganz lange eigentlich diese Operation eher so ein bisschen als verräterisch abgetan wurde und eigentlich jetzt erst vor kurzem eben durch auch historische Publikationen so aufgearbeitet wurde und wir eben auch befunden haben, dass das was ist, was neben dem, dass es total dramatisch ist, wenn die da abspringen und dann da in Oberbärfuß sich heimlich einmieten, ist übrigens auch die Geschichte oder die Inspirationsquelle für Inglourious Basterds, für den Film, dass das einfach auch wichtig ist, auch im Theater solche Stoffe zu präsentieren und damit auch Diskussionen anzuregen. Und Oberbärfuß zum Beispiel war natürlich als Bezugspunkt für uns, auch die Oberbärfahrer, die das zum Teil eben auch noch erlebt haben oder erzählt haben, war natürlich toll, da eben dann also miteinander eine neue Art von Diskurs anzustoßen. Das ist mir sehr wichtig in meiner Arbeit. Ja.
Sind dann auch daraus wirklich Diskussionen entstanden?
Ja, sehr viele, also vor Ort natürlich. Also wir haben nach Codename Brooklyn, nach der Produktion immer Publikumsgespräche angeboten, wo ganz viele Menschen natürlich auch erzählt haben, dass sie aus ihrer Familie wissen, dass der oder die Person damals dem oder so geholfen hat. Und wir waren auch mehrere Mal in Oberbärfuß zugegen bei verschiedenen Veranstaltungen. Es hat eine große mediale Aufmerksamkeit gegeben. Also das ist schon, es waren wahnsinnig viele auch Schulbegegnungen und Schulklassen, die das Stück besucht haben. Das heißt, es hat da schon einen sehr intensiven Austausch gegeben und viele auch von unserem Publikum oder auch vom Stammpublikum haben gesagt, man, sie wussten die Details gar nicht so oder man hat das gar nicht so. Man, es ist einfach, glaube ich, ein wichtiger Beitrag für so kollektives, ja, für kollektives Gedächtnis einer Region gewesen, so oder ist es. Und das freut mich, weil ich glaube, dass da Theater mit den Mitteln, dass es Theater hat, nämlich dass es so Unmittelbarkeit hat, dass es eine Begegnung ist, dass es natürlich nicht so ist, wie wenn man ein Buch liest, sondern dass da Menschen dahinter waren. Also es war ja der Bernhard Weber zum Beispiel eben auf der Bühne, also der Sohn von Franz Weber, der natürlich über seinen Vater live total packend berichtet. Und es natürlich nochmal eine andere Qualität hat von einem Erlebnis in dieser Direktheit, als man es halt jetzt vielleicht hat, wenn man das Buch liest, obwohl das Buch natürlich auch wichtig ist. Aber sagt dieser Mehrwert, das habe ich auch an den Projekten in Südtirol gemerkt, die wir bei den Vereinigten Bühnen Bozen gemacht haben, zur Zeitgeschichte, zur Option, zu den Bombenjahren, zum Thema Minderheiten in Europa, dass halt diese direkte Begegnung und diese Unmittelbarkeit und diese Menschen, die dann da greifbar auf der Bühne stehen, dass das halt nun mal so eine zusätzliche Kraft hat, die halt, glaube ich, nun mal so mit den Mitteln eben halt eine zusätzliche Intensität und damit auch Präsenz erzeugt, die, glaube ich, schon hilft, dass man vielleicht das eine oder andere man hinterfragt oder erstaunt, oder kennenlernt und vielleicht auch eben auch unerwartete Dinge wahrnimmt. So.
Wie würdest du beschreiben, dass diese Gratwanderung zwischen, ich sag mal, Bildungsauftrag und Unterhaltungsauftrag gelingt? Wie schafft man das?
Ja, das ist tagtäglich die Herausforderung. Das ist in der Tat irgendwie einfach und schwierig zugleich, weil im Idealfall, wenn es stimmt und wenn es irgendwie gut ist und wenn vom Konzept bis zur Umsetzung eigentlich alles so ja, flutscht, sage ich jetzt mal ganz banal, dann hat es automatisch, glaube ich, auch die Strahlkraft auf der Bühne, die es braucht, die's Publikum für Theater fasziniert. Theater besteht natürlich aus Komödie und Unterhaltung, besteht aber auch seit der Entstehung auch aus Ernsten und den Tragödien. Also das heißt, es ist schon die Katharsis sozusagen im Menschen ja unterschiedlich hervorzuholen. Und natürlich ist es im Moment so, dass die Unterhaltung im Sinne von Ablenkung, Vergessen von den Alltagssorgen, Einsteigen in eine andere Welt und herzhaft lachen können und irgendwo ja, sich einfach zu amüsieren, was natürlich sehr im Vordergrund steht. Und ich finde, es schließt sich halt nicht aus. Also es hat in den schlimmsten Zeiten der letzten Jahrhunderte auch immer wieder eben ganz großartige Werke gegeben, die in ganz eben tragischen Zeiten entstanden sind. Also bestes Beispiel die 30er, wenn man jetzt zum Beispiel nach Berlin schaut, was da im Theater los war, die Revuen, die Operetten, die total auch natürlich einen kritischen Hintergrund haben, aber natürlich auch dem genügen, dass man im Sinne positiv gesagt genügen, dass man einfach wirklich sieht, was Theater alles kann an Ausstattung, an Darstellung, an Singen, Tanzen und so. Und ich finde, das schließt sich halt nicht aus. Es kann aber nicht, es braucht halt eine gute Mischung. So, also es braucht die gehaltvolle Unterhaltung und es braucht aber auch den Spiegel, der wir sind, der Kunst halt ist, auf unser gegenwärtiges Sein und das muss durchaus auch kritisch sein. Und ich finde, das muss auch Platz haben und das heißt ja nicht, dass das nur so präsentiert wird, dass es ja halt die Stimmung nur in den Keller zieht, sondern dass man ja auch anspruchsvolle und kritische Texte und Stücke, AutorInnen, Stoffe so rezipierbar macht, dass sich jede und jeder was mitnimmt davon. Das ist so unsere große Aufgabe generell als TheatermacherInnen. Und ich meine, das gelingt halt manchmal mehr und manchmal weniger. Und manchmal genügt es oder passt halt mehreren und manchmal nicht. So, das ist auch das, man kann das nur nach bestem Wissen und Gewissen gemeinsam planen. Mit gemeinsam meine ich eben wir vom Theater, die dafür zuständig sind, aber dann natürlich auch die kreativen Teams, die dann mit der Umsetzung gewisser Stücke oder Projekte betraut werden. Und was dann wirklich rauskommt, wissen wir halt auch immer erst ein paar Tage vor der Premiere.
Wie gelingt es dann mit der Kritik umzugehen? Weil das ist ja, wenn man, da ist ja so viel Vorlaufzeit und so viel Arbeit und man würde es ja nicht machen, wenn man denkt, es ist schlecht und es interessiert ja niemanden. Also macht man ja nicht. Wie geht man dann mit der Kritik um? Weil es ist ja dann doch sehr viel hineingeflossen, sehr viel Energie, sehr viel Kreativität.
Auch das ist ein sehr schwieriges Feld, weil einerseits braucht es die Kritik, damit wir weiterkommen. Ohne die Kritik, und es kann ja konstruktive Kritik sein oder muss auch konstruktive Kritik sein, würde das bei uns gar nicht gehen. Also wir sind auch intern schon, bevor das zur Premiere kommt, permanent in so einem kritischen Fluss. Also da gibt es die Proben, wo man dann reingeht, wo ich reingehe, wo die Dramaturgie ist, wo die Spartendirektion ist, wo man sich gegenseitig austauscht darüber, auch natürlich mit dem Regie-Team, auch mit den Ensembles, wo man wirklich sagt, schau da noch da weiter, auch natürlich handwerkliche Dinge, also was Sprechen betrifft, was Singen betrifft, was, also da, wir sind in der 6 Wochen Probenzeit eigentlich permanent damit beschäftigt, besser zu werden, so. Und wenn es dann die Premiere ist und wenn es dann nach außen geht, also ich sage mal aus dem geschützten Raum des Probenprozesses raus und das Publikum die Produktion sieht, dann liegen natürlich schon sehr harte Wochen meistens hinter uns und dann ist es natürlich manchmal nicht so leicht, mit dann so einer, ich sage jetzt mal, harten Kritik oder halt vielleicht sogar Ablehnung umzugehen. Aber das ist total essentiell, dass man das lernt und dass man daraus eigentlich immer das Positive nehmen muss. Und das schafft man halt manchmal, vor allem in so sensiblen Momenten wie kurz nach der Premiere, wo man wirklich jetzt so sein letztes Hemd gegeben hat oder ihr einen vollen Einsatz und das wirklich nach bestem Wissen und Gewissen macht, ist es halt manchmal ein bisschen schwierig. Wobei ich finde, es ist wirklich zu differenzieren, in welcher Art die Kritik kommt. Und man kann mit konstruktiver Kritik generell, das ist ja nicht nur im Theater, so muss man, glaube ich, umgehen und das bringt uns weiter. Das war immer schon so. Es ist halt manchmal dann ein bisschen schwierig, wenn man halt so ein bisschen mit Pauschalierungen konfrontiert ist oder halt mit so manchmal auch ein bisschen vielleicht formuliert, flapsigeren, formulierten Aussagen so. Aber auch das lernt man, da muss man damit mit umgehen. Also ich denke mir immer, jede Form von Zuspruch und Kritik ist Ansporn, weiterzumachen, nachzudenken, zu hinterfragen und das nächste Mal das auch mit zu berücksichtigen und natürlich besser zu werden. Wir werden nie, egal wo, das ist, glaube ich, liegt in der Natur der Sache von Kunst, es wird nie allen alles gefallen. Aber das ist, ich glaube, auch nicht das Ziel. Also so. Und ich finde es ja auch toll, wenn man prinzipiell mal eine eigene Meinung auch kundtut und hat und wenn darüber nachgedacht wird. So. Das finde ich ist in Zeiten wie diesen gerade, aber generell in meinem Verständnis von Theater als demokratischem Raum total wichtig.
Du hast vorhin angesprochen, es gibt Stücke über die Zeitgeschichte, über die Region beispielsweise, aber auch eben die gegenwärtigen Probleme, die gegenwärtigen Herausforderungen, was jetzt uns Menschen im Hier und Jetzt betreffen. Was sind denn so Themen deiner Meinung nach? Und wie greift es das Theater auf, also diese Herausforderungen, die was wir in der Gegenwart derzeit haben?
Ja, das ist immer so schwierig zu beantworten, weil einerseits sind wir natürlich ein bisschen von unter Anführungszeichen abhängig von dem, was natürlich auch jetzt AutorInnen unserer Zeit an Themen aufgreifen bzw. an Stücke schreiben. Beziehungsweise kann man natürlich auch jetzt AutorInnen einen Auftrag geben und sagen, schreib zu dem Thema ein Stück. Ich finde halt, es geht ganz viel um im Moment natürlich das Thema Formen der des Zusammenhalts, des Zusammenlebens, der Ausgrenzung. Also wenn ich jetzt, weil wir gerade in der detaillierteren Vorbereitung für den Talisman sind von Nestroy, da haben wir im Mai Premiere, wenn ich auf dieses Werk schaue, wo es einfach um zwei, banal gesagt, zwei Außenseiterinnen geht, Titus und Salome, die aufgrund ihrer Haarfarbe ausgegrenzt werden und dann eine Perücke, nämlich dann der Titus als Schwarzhaariger, irgendwo ihm verhilft, sozusagen Teil der Gesellschaft zu werden. Und diese Oberflächlichkeit und diese auch Vorurteile, die in der Gesellschaft herrschen, die damals schon Nestroy so auf den Punkt gebracht hat. Und wenn man das so liest, dann denkt man sich ja, es ist eigentlich wie heute, sage ich jetzt mal. Und leider hat sie da trotz einem gewissen Toleranzverständnis vielleicht insgesamt zu Zeiten wie damals, Nestroy ist von der Bühne weg dann verhaftet worden aufgrund dieses Stücks. Da haben wir natürlich schon eine Entwicklung durchgemacht, aber ich sage jetzt mal von so Grundprinzipien, was Ausgrenzung betrifft, was eben angstfreies Miteinander, Vielfalt, Toleranz betrifft, müssen wir schon sehr achtsam sein. Und deswegen haben wir uns auch mit unserem Spruch für die Spielzeit, also das ist doch nur was für alle, und mit der Stückauswahl schon sehr viel damit beschäftigt, Geschichten beziehungsweise natürlich auch Erzählungen, Utopien rund ums Thema eben halt so Zusammenleben, sowohl in der Oper, wenn ich an Madame Butterfly denke, als auch eben im Schauspiel, als auch im Tanz mit Schwanensee, im jungen Theater mit der Stückentwicklung Chicks, wo es für die ganz Kleinen schon darum geht, die junge Henne will unbedingt ein Hahn sein und ist aber eine Henne. Also dieses Thema eigentlich ist so, das ist das Wichtigste eigentlich im Moment, weil ich schon finde, dass wir achtsam sein müssen, dass wir ein gutes Miteinander haben und es eigentlich schon sehr gefährdet ist, dass sehr schnell Meinungen über jemanden anderen kursieren, dass man sehr schnell auch manipuliert wird, sehr schnell meint zu wissen, was gut und was schlecht ist. Und unsere Politik, vor allem wenn man sich die Weltpolitik anschaut, halt voll in diese Schwarz-Weiß-Malerei und Richtung funktioniert. Und da jetzt irgendwie wirklich Geschichten über das Zusammenleben und von uns dagegen zu halten, erscheint mir halt absolut notwendig.
Wie schafft man das Miteinander im Team beziehungsweise bei dem Projekt, weil es sind ja sehr viele Externe, würde ich jetzt einfach mal sagen, sehr viele Menschen, die was dazukommen zum Kernteam, würde ich so beschreiben, behaupten. Wie gelingt da das Miteinander, der Zusammenhalt?
Ja, also das eine ist, um es vielleicht ein bisschen zu diversifizieren, also wir haben natürlich unsere Ensembles, das heißt unsere SchauspielerInnen, SängerInnen, TänzerInnen fix am Haus und wir haben auch SpartendirektorInnen am Haus, die ja selber auch inszenieren und choreografieren, das heißt künstlerisch tätig sind. Da kennt man sie natürlich besser und hat sehr committed auf einen gemeinsamen Weg. Und dann kommen natürlich für die anderen Produktionen, die Mehrheit sind, externe Regieteams, was bedeutet Regisseurin und oder Choreografin, Bühnenbildnerin, Kostümbildnerin, Video, Musik, je nachdem, was es eben braucht, musikalische Leitung natürlich dazu, die eben dann für die Umsetzung von einem Stück verantwortlich sind und mit unserem Ensemble und fallweise ein paar Gästen dann die Produktion erarbeiten. Und da zum guten Miteinander zu kommen, braucht wahnsinnig gute und intensive Vorbereitung. Und das ist eigentlich unsere Hauptaufgabe in der Planung, also neben der Gesamtplanung des Hauses, die dann so detailliert mit den einzelnen Teams fortzuführen, dass die gut informiert, gut vorbereitet daherkommen. Das ist natürlich, dass sie sich auch andere Vorstellungen vorher anschauen, dass sie die Mitglieder des Ensembles kennenlernen, dass sie sich ein Bild machen. Und da gibt es eben die Dramaturginnen im Haus, die eben die einzelnen Produktionen dann inhaltlich, organisatorisch, aber vor allem hinsichtlich dieser ganzen Informationen und der Wissensvermittlung in beide Richtungen begleiten. Und je besser das vorbereitet ist und je besser man natürlich auch die Teams kennt, was auch wieder ein Teil unserer Arbeit ist, also wir reisen viel, wir schauen viel an, wir hören viel, wir sind natürlich im Austausch auch mit anderen Theatern und man weiß dann in etwa, welches Stück man welchem, oder das ist die künstlerische Arbeit, dass man sagt, welchem Team vertraut man welches Stück an, wie schaut es dann aus, wie kommt es dann daher, welche Ästhetik haben die, welche Art zu arbeiten haben die, sind die besonders affin, eben jetzt so offenen Formen gegenüber oder ist es jetzt der oder die perfekte Komödienregisseurin, weil sie liebt es, Pointen zu inszenieren, weil andere hat wieder mehr Affinität zu klassischen Opern oder eben zu modernen. Also und dann schaut man natürlich so, wie macht die Person wo oder dieses Team, kann das was sein für den und den Stoff, für hier, für unser Publikum, für das, was wir künstlerisch, ästhetisch wollen, passt es. Und dann geht man da in einen Diskurs, sowohl über die eigene Arbeit der KünstlerInnen, des Regieteams, als auch über den Stoff, den man dem Team dann anvertrauen möchte. Und je besser und genauer der geführt ist und je intensiver man da dran ist, desto besser funktioniert dann auch automatisch ein Miteinander.
Du hast schon öfters Dramaturgin angesprochen, du bist eine Dramaturgin. Was ist das genau, um es nochmals zu konkretisieren?
Ja, das ist ein sehr theaterspezifischer Beruf, der hauptsächlich eigentlich im deutschen Sprachraum nur verbreitet ist. Er geht zurück eigentlich auf Lessing. Wir danken ihm dafür. Und Lessing hat damals eben in seiner hamburgischen Dramaturgie beschrieben, dass es ja total wichtig ist, dass ein Stadttheater oder auch Landestheater, das für die Stadt, für die Region da ist, auch ein Staatstheater, das mit einem fixen Ensemble, mit einem Repertoire kontinuierlich den Spielbetrieb für eine Stadt, für eine Region, für ein Land bedient und eben diesen Auftrag, diesen Bildungsauftrag hat und eben für alle im Idealfall da ist und auch diese Identifikation übers Ensemble und über eine kontinuierliche Arbeit vor Ort funktioniert. Das ist anders und das auch finanziert wird. So, das ist eigentlich die Basis unseres Theatersystems im deutschsprachigen Raum. Im romanischen, also französischen, italienischen Raum oder auch im anglophonen funktioniert das ganz anders. Da gibt es ganz wenige Häuser mit fixem Ensemble, sondern da ist die Tradition so wie von Molière und Goldoni vielmehr, also jetzt in Italien und Frankreich, das Kompanieprinzip, also wo eine Kompanie, so wie es halt Molière auch hatte, mit seiner Truppe von Theater zu Theater gezogen ist und dann dort gespielt hat. Und so gibt es es immer noch in Frankreich, in Italien, Theaterprinzip, das große Theater, Stabile in Wurst in Genua, in Triest, in Bologna, ein, zwei Produktionen produzieren und die gehen dann auf Tour durch ganz Italien in die anderen Theater und so generiert sich der Spielplan. Und das ist ein ganz anderes System als bei uns. Und die Dramaturgin, jetzt kommen wir darauf wieder zurück, oder der Dramaturg ist eben jemand, der sich sozusagen, der von der Literaturwissenschaft oder Theaterwissenschaft kommt, Germanistik, Romanistik, Anglistik, Theaterwissenschaft meistens so studiert hat, also auf jeden Fall von der Literaturseite kommt und aber einen großen theaterpraktischen Erfahrung hat, die man meistens durch lernt, halt durch Praktika bekommt man das. Also dass man eben von der Regieassistenz über eben Dramaturgie, Hospitanz in den verschiedensten Bereichen von einem Theater, wo es um die künstlerische Umsetzung geht, mit dabei ist und diese ganzen Wissensmomente dann verbindet und mit der Intendanz gemeinsam einen Spielplan macht, das heißt konkret schaut, okay, wen haben wir im Ensemble, welche Stücke spielen wir, von welcher Epoche was, welche AutorInnen und auch natürlich in Kontakt ist mit den Verlagen, was jetzt die Zeitgenossenschaft betrifft, das heißt eben, welche AutorInnen schreiben gerade worüber, vorab diese Stücke einfach alle liest, auch gegebenenfalls Übersetzungen überprüft, allein von Shakespeare gibt es x verschiedene Übersetzungen, man muss immer entscheiden, welche nimmt man. Und diese ganzen Vorarbeiten in der Planung und dann die konkrete Betreuung mit Hintergrundinformationen zu der Epoche, zum Stück, zum Hier und Heute, vielleicht auch ganz basic Fakten, historische aufzubereiten fürs Regie-Team, für uns alle, für die Ensembles und dann über das Konzept und über das alles, was wir uns da ausgedacht haben, innerhalb des Hauses und in weiterer Folge nach außen zu vermitteln, sprich die Texte über die Stücke, die alle Publikationen, die ein Theater macht, vom Spielzeitheft über das Programmheft, das ist alles die Dramaturgie, die das fabriziert.
Du hast angesprochen, dass das im deutschsprachigen Raum so ist. Ich habe gehört, der deutschsprachige Raum hat ja noch eine Besonderheit, und zwar, dass meistens die Theater ja Land gehören, beziehungsweise auch der Stadt gehören. Ich glaube, in Italien ist das, du warst ja auch in Bozen, ist das jetzt weniger der Fall, dass das alles eigenständige Unternehmen sozusagen sind. Was sind da die Vorteile und Nachteile eventuell?
Ja, das gar nicht so einfach jetzt kurz zusammenzufassen. Also das italienische System ist wirklich sehr komplex, weil der Vorteil ist vielleicht, ja, es ist weniger politisch. Der Nachteil ist, es gibt wenig Kontinuität, beziehungsweise man ist einfach ein bisschen abhängig davon, vom Goodwill, sage ich mal, gibt es jetzt Subventionen oder nicht. Ich meine, natürlich gibt es die großen Häuser, die jetzt prinzipiell eben auch als staatliche Theater, also wie das Piccolo, wie die Mailänder Scala, wie die Oper in Neapel, das sind natürlich Riesenhäuser, die schon auch staatlich gefördert werden und wo es natürlich auch das Prinzip auch gibt, dass das natürlich fix unterstützt wird. Aber prinzipiell ist es natürlich insofern ein bisschen freier und manchmal wirklich schwierig, weil es meistens Stiftungen sind, wo man eben halt nicht weiß, ob jetzt die Subventionen jedes Jahr wiederkommen. Währenddessen, wenn man und in der Stiftung nicht unbedingt jetzt eben die Region oder die Stadt als Mehrheitseigentümer vertreten ist.
Sind es auch Familienstiftungen?
Wenig, okay. Na, wenig. Aber eben wirklich zum Teil ein bisschen schon politisch natürlich, also jetzt im Sinne von, natürlich ist überall die Kommune eigentlich mit dabei, aber es ist nicht so gefestigt wie bei uns, dass man wirklich sagt, ein Landestheater bei uns hat einfach in fast allen Fällen ein Gesellschaftsprinzip, wo die Eigentümer entweder 50-50 oder 55-45% Eigentümer sind. So. Und damit einher geht natürlich schon eine gewisse Kontinuität in der Finanzierung. Das hat vielleicht aber auch prinzipiell dann trotzdem mit der Gott sei Dank sehr gut ausgeprägten österreichischen Kulturpolitik zu tun. Ich meine, wir sind ein Kulturland und wir haben da natürlich schon ein gewisses Erbe zu verwalten und da gibt es jetzt schon ein Commitment prinzipiell mal, dass man eben das auch fördert und das gibt man dann nicht so, also so leicht auf. Und diese GmbH-Strukturen sind also spätestens seit der Ausgliederung jetzt auch von Seiten der Bundestheater, die ja früher so im Staatsbesitz war und jetzt auch eigene GmbH ist, aber wo der Bund natürlich der alleinige Eigentümer ist, da haben wir halt die Absicherung, dass wir einfach Eigentümer haben, die uns mal prinzipiell im Sinne des Auftrags, des Gemeinwohls unterstützen und finanzieren. So. Und man auch im Idealfall hat sich natürlich jetzt in den letzten Jahren auch zum Teil aufgrund der Situation verändert, aber auch auf eine Kontinuität aufbauen kann, beziehungsweise vielleicht auch mehrjährige Förderverträge hat. So, das ist, und dass es eben dieses Bekenntnis gibt der Produktionsstätten vor Ort. Ich meine, das Landestheater hat einfach 450 Mitarbeitende, das sind über 50 verschiedene Berufe, von Handwerksbereiche bis eben halt zu Schauspieler, SängerInnen und so weiter. Wir haben insgesamt, sind wir für inklusive unserer 450 Jobs, für fast 700 Jobs in der Region verantwortlich, weil wir durch das, dass wir vor Ort natürlich produzieren, ja auch Wertschöpfung generieren und zwar nicht wenig. Also jeder Euro Subvention kommt 1,9 Mal zurück, weil wir natürlich in der Region einkaufen, produzieren, brauchen natürlich auch Material, natürlich auch TheaterbesucherInnen Getränke konsumieren, mit dem Herfahren. Also das heißt, dieser Mehrwert, der wird schon gesehen und der hat natürlich auch, sage ich jetzt mal, ist ja für die Politik natürlich wichtig. Und deswegen finde ich das halt schon ein tolles Prinzip, das wir jetzt haben. Und in Deutschland ist es ja Gott sei Dank noch ähnlich. Und auch wenn es jetzt große Einsparungsvorgaben und Notwendigkeiten gibt, ist, glaube ich, schon prinzipiell das Commitment, dass dieser Wert des Vorortproduzierens und eben ein Wirtschaftsfaktor da zu sein und nicht nur ein leeres Haus, das ab und zu von, ich sage jetzt mal, dem XYZ, nicht, dass die schlecht sind, aber halt bespielt wird, ist schon was, was erhaltenswert ist und wo ich aber auch großes Vertrauen in die Politik habe, dass sie das auch sehen. Also so, ja.
Was sind für dich die wichtigsten Metriken von einem guten Theater?
Die wichtigsten?
Metriken oder die wichtigsten Zahlen oder die wichtigsten Merkmale, wo du sagst, okay, dann sind wir erfolgreich als Theater. Dann hast du deinen Job gut gemacht, dann haben die 450 Menschen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Kollegen, Kolleginnen einen guten Job gemacht.
Ja, das ist immer so schwierig, weil das natürlich auch so vielschichtig ist. Aber das Wichtigste ist natürlich mal, sage ich, dass die Produktion rauskommt auf der Bühne in einer Qualität, dasteht und im Idealfall begeistert und sich jede und jeder was mitnimmt. Und wir miteinander auf der Bühne mit dem Publikum einen interessanten oder unterhaltsamen und oder tollen Abend haben. Das ist das Wichtigste. Und da gibt es kein Rezept dafür, weil jede und jeder findet was anders toll und schön. Und je breiter uns das gelingt, desto besser. Und dann glaube ich schon, dass es wichtig ist, also dass man einfach auf die Qualität eben schaut. Also es ist einfach wichtig, dass gut gearbeitet wird, also dass auch im künstlerischen Bereich ist es einfach wichtig, handwerklich gut zu sein. Das heißt, natürlich Kolleginnen im Ensemble zu haben, die eine gute Ausbildung haben, mega viel Talent haben und an sich arbeiten und weiterarbeiten und sich die Stimme entwickelt und sie die nächstgrößeren Partien singen können. dass sie vielleicht dann auch eben woanders angefragt werden, dass sie auch von Innsbruck dann als Sprungbrett in andere größere Häuser gehen. Also dass diese Strahlkraft, diese auch regionale, überregional wird, ist, glaube ich, sehr wichtig oder ist etwas, was den Standort insgesamt und unser Tun absolut beflügelt. Und dieses Ziel, dass wir da eben als kultureller Leuchtturm in Westösterreich wirklich da voll strahlen und man sich denkt, ah ja, eben es gibt Wien, Linz, Salzburg und Innsbruck, absolut, ja. Und das ist einfach, finde ich, auch, also dann sind wir erfolgreich. Also und wenn wir natürlich auch viel Publikum erreichen im Sinne von Publikum, das vielleicht sowieso, also das sowieso schon theateraffin ist, aber vielleicht auch Publikum nach und nach erreichen, das noch nicht so auf uns aufmerksam worden ist oder war. Durch das, dass vielleicht die eine oder andere Künstlerin dabei ist oder Bürgerinnenchor oder eben so Verquickungen gibt, sehr viele Kooperationen versucht man da auch vor Ort zu finden, dass man eben auch Menschen mal aufmerksam macht auf uns, die vielleicht nicht, wo das Theatergehen jetzt noch nicht so eine Selbstverständlichkeit hat oder nicht so dazu gehört oder vielleicht sogar Schwellenangst haben. Sie denken, na, über die Stufen da in dieses massive Haus, weiß ich nicht. Also deswegen auch diese Herzhaltestelle da mit dem Transparent, auch diese Sprüche, diese Einladungen, da die Türen aufzumachen und echt zu sagen, die sind eben für alle da und kommt's. Und wenn eben Menschen auch kommen, die jetzt und wiederkommen und ein junges Publikum kommt, weil wir müssen ja ein bisschen schauen, was ist in 10 Jahren, was ist in 20 Jahren, dann waren wir, glaube ich, ganz erfolgreich. Ja.
Ist der Altersdurchschnitt vom Publikum nach unten gegangen? Also merkt man da schon etwas, dass man mehr junge Leute erreicht?
Also wir merken schon, also das ist natürlich eine Aufbauarbeit, die nicht von heute auf morgen geht. Ich meine, ich habe jetzt, es ist 2 Jahre hinter mir, aber wir merken, dass viele jüngere Menschen kommen, die sozusagen, das nennt man halt dann so ErstbesucherInnen sind oder überhaupt einige ErstbesucherInnen kommen. Und dass wir schon, also gerade in den Kammerspielen, aber vermehrt auch im großen Haus Publikum haben, wo auch zum Beispiel meine Kolleginnen vom Publikumsdienst, die zum Teil seit Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, auch schon da sind, sagen, na, die haben wir jetzt noch nicht da gesehen. Und doch, das geht natürlich jetzt nicht von heute auf morgen im Sinne von 0 auf, weiß ich nicht, 50%, aber es tut sich da sehr viel.
Eine persönliche Frage an dich, was mich interessieren würde. Du bist mir empfohlen worden von einer Bekannten und da habe ich einfach blind vertraut und habe mir gedacht, wenn die Person sagt, die Irene Gürkinger ist eine spannende Gesprächspartnerin, dann muss ich das wahrnehmen. Und dann habe ich recherchiert und man liest ja auch immer wieder Kritik und ich frage mich, warum eigentlich? Also ich habe mal so im Umfeld nachgefragt und die Person, die ich gefragt habe, die schätze ich über die Maßen und die haben nur gute Worte über dich verloren. Aber dann gibt es auch sehr viel Kritik und warum polarisiert eigentlich so deine Person? Weil das ist vielleicht vielleicht ist es ja dann gute Kunst, wenn man polarisiert, also oder gute Kultur, wenn man polarisiert, das habe ich mich schon gefragt, aber ich würde dir jetzt einfach auch die Möglichkeit geben, einfach mal deine persönliche Sichtweise zu präsentieren, weil man sieht halt eben schwarz-weiß, so diese zwei Welten und das ist natürlich schon sehr, sehr schwierig.
Also die Frage müsstest du den KritikerInnen wahrscheinlich stellen, was es genau ist. Ich muss schon sagen, also was schon wahrscheinlich richtig ist, wie du richtig sagst, wo gehobelt wird, fallen halt Späne. Also ich bin sicher mit der Programmatik und mit dem, was ich versuche zu vereinen und auch vielleicht die Schritte, die ich jetzt gesetzt habe, bin ich einfach großen Schrittes vorangegangen. Und Menschen haben ja prinzipiell mit Veränderungen Schwierigkeiten. Und ich sehe eben eine Grundaufgabe von Theater, eben diese Veränderung zu forcieren. Aber natürlich ist nicht jede und jeder gleich bereit, sie darauf einzulassen. Und es tut mir eigentlich sehr leid, dass so Kritik in die Richtung gab, die beschäftigt sie überhaupt nicht mit da und die macht da irgendwas und macht irgendwie kaputt, was bis jetzt da war und so, weil es mir eigentlich voll drum ging, auf dem aufzubauen und eigentlich so empathisch und vielseitig wie möglich neugierig zu machen. Aber das ist natürlich, man muss halt da erst die Region und die Menschen kennenlernen. Ich habe schon natürlich einen gewissen Zugriff gehabt durch die letzten Jahre, aber jetzt in der Verantwortung ist es natürlich schon nochmal was anderes. Und dafür bin ich ja da natürlich, dass dann eine gewisse Kritikpunkte halt dann auch zielgerichtet natürlich, sage ich jetzt mal, ich bin ja ein bisschen ein Blitzableiter. Also ich sehe mich schon sehr stark als diejenige, die dafür sorgt, dass da oder es ermöglicht, dass da gute Kunst passiert und dass die Kolleginnen, die das machen, das auch machen sollen. Und dass ich natürlich die bin, die sozusagen Haupt, ja, ich sage jetzt nochmal Blitzableiter so in die Öffentlichkeit ist. Und was mich so ein bisschen traurig macht, ist, dass ich, so wie du mich das jetzt fragst, sehr wenig gefragt worden bin. Also es ist sehr schnell ein Bild, eine Meinung entstanden, also die eben von die erzählt uns jetzt, wie es geht und die kümmert sich ja eigentlich nicht um das, was da war und schätzt es nicht und hat dann den beliebten Tanzchef nicht verlängert, verstehe ich alles nicht, kann nur schlecht sein, dass das halt so sehr schnell in so eine, zum Teil halt in so eine Pauschalierung ging und die eigentlich wenig Möglichkeit hatte, sage ich jetzt mal, oder es wenig Möglichkeit gab, so mich überhaupt mal so zu, oder ja, bin wenig dazu befragt worden. Das hat mich auch ein bisschen verwundert, sage ich mal. Aber ich habe halt wirklich versucht, mich auf die Sache zu konzentrieren und die Menschen hier mit dem, was wir auf der Bühne machen, halt zu überzeugen und zu begeistern. Und das ist uns jetzt, glaube ich, schon mal zum großen Schritt sehr gut gelungen und daran arbeiten wir mit vollem Herzblut weiter. Und ich mag es aber auch, wenn es so Reibungspunkte gibt, ehrlich gesagt, weil das zeigt davon, dass, finde ich, Kunst und vor allem ein Theater da nur einen Wert hat. Das ist nicht selbstverständlich. Ich rede mit so vielen Kolleginnen, vor allem auch in Deutschland. Ich meine, wir sind da in Österreich vielleicht nur ein bisschen privilegierter, aber dass es einfach wichtig ist, oder geschaut wird, was passiert da in unserem Theater. Vielleicht, wenn man gar nicht selber hingeht, aber es ist so ein Teil der Kultur, weil ich finde, dass einfach Kultur in dieser Region wahnsinnig wichtig ist, dass ja alle irgendwie sich kulturell betätigen, egal ob in Theatergruppen oder eben wahnsinnig viel auch natürlich musikalisch passiert, wahnsinnig viele junge Menschen Instrumente lernen, total viele in Theaterclubs gehen, Jugendtheater, also es ist so sehr, und deswegen hat das, glaube ich, und das finde ich halt toll, also ich habe vor kurzem jetzt mal gesagt, dass es fast ein bisschen wie in Wien ist, wo man ja in der U-Bahn dann immer so Gespräche hört, wenn dann Menschen sagen, ja, jetzt habe ich das gesehen da und das habe ich ja damals schon mit dem gesehen und mit XYZ da und dann bin ich extra nach München gefahren und habe mir es dort noch angeschaut und dass es halt hier auch so ist, dass es wahnsinnig also viel interessierte, kulturinteressierte Menschen gibt, die zum Teil auch wahnsinnig viel eben auch konsumieren, nicht nur jetzt im Landestheater, sondern generell viel in Konzerte gehen, nach München fahren, nach Wien fahren und eben auch im der Theaterverband eine wahnsinnig lebendige Arbeit macht, die ganzen Musikvereine, Musikschulen, also das ist halt, das finde ich schon toll und da geht es dann wahrscheinlich schneller vielleicht auch, dass man dass sie alles so ein bisschen hochschaukelt. So. Aber ja, also ich denke mal, ja, wie gesagt, mein Wunsch wäre oder ist, dass man halt vielleicht, dass es nur mehr die Möglichkeit des Dialogs gibt so, und dass nicht alles so gleich so vorgefertigte Meinungen halt vorherrschen. So.
Ich habe noch drei Fragen an dich, Irene.
Ja.
Du hast gesagt, du bist schon 2 Jahre da. Blicken wir in die Zukunft? Wie blickst du in die nächsten 2 Jahre? Was möchtest du erreichen? Was sind die nächsten Schritte? Was sind die Ziele? Du hast doch schon ein Stück angesprochen, was dann im Mai kommt. Aber wie blickst du jetzt auf die nächsten 2 Jahre?
Ja, also es ist sehr herausfordernd im Moment natürlich, weil wir einfach schauen müssen, dass wir ein möglichst breites, gutes Programm weiterhin für halt ein breites Publikum anbieten, trotzdem uns fokussieren auf, sage ich mal, eben das eine oder andere Speziellere, was wir machen und das alles mit natürlich einem wahnsinnigen finanziellen Druck so im Moment. Also im Idealfall, wir sind voll in den Planungen jetzt für 26, 27 und schon ein bisschen für 27, 28. Wir sind ja immer eigentlich 2 Jahre voraus. Schaffen wir es eben wirklich jetzt, den Weg fortzugehen, also weiterzugehen, fortzuschreiten? Das heißt, diese Vernetzungen, diese Öffnungen, dieses Multidisziplinäre wirklich so als Status quo zu verankern und das ein oder andere Mal zu überraschen mit ungewöhnlichen Konstellationen und in der Hoffnung, dass wir eben halt auch von Seiten unserer Gesellschaft die notwendige Unterstützung weiterhin haben, dass wir uns in der Grundstruktur, so wie wir jetzt sind, halt erhalten können. So. Wir tun da sehr viel selber dafür. Eben, wie gesagt, es geht darum, natürlich noch mehr Menschen im Sinne der Vielseitigkeit zu begeistern, vielleicht dann nochmal andere Angebote zu schnüren und eben mal die Türen aufzumachen und jetzt da wirklich als Beitrag in einer Gesellschaft, die zum Teil ja so sich so verhärtet, halt da offen und locker und vertrauensvoll zu bleiben. So, und ich sehe mich da inmitten dieses kreativen Gewusels als diejenige, die halt so die Fäden in der Hand hat und im Idealfall in dieser Stadt und in diesem Land halt wirklich auch in diesem Kulturquartier, an diesem Platz halt wirklich so ein pulsierender Ort zu sein, wo jede und jeder gerne hingeht und sie einfach mal überraschen lässt und oft einfach gute Zeit verbringt. So. Ja.
Die zweite Frage, Irene, welche eine Frage stellst du dir selbst, wo du dir denkst, das wäre mal gut, wenn alle Menschen darüber nachdenken, über diese eine Frage?
Ui, also naja, es merkt man ja eh, was mir am meisten umtreibt, das ist schon die Sorge, dass wir eigentlich irgendwie zu wenig schätzen, was wir haben, wer wir sind, was wir können. Und ich glaube, ich würde mich freuen, wenn noch mehr Menschen sich fragen würden, muss das wirklich sein? Also muss ich auf Kosten von, ich sage jetzt anderen, das und das und das haben? Müssen wir sozusagen unsere eigenen Interessen eigentlich immer so an oberste Stelle stellen? Und müssen wir, wie formuliere ich das, oder können wir schon auch mit gewissen Dingen, die wir erreicht haben und wie wir leben, auch zufrieden sein. So. Also mir macht es sehr unglücklich, dass so viele Menschen so unzufrieden sind. Und die fragen mich immer, woran liegt das? Ich meine, es gibt total viel Ungerechtigkeit und darum sollten wir uns kümmern, dass die Gesellschaft eigentlich ja gerechter wird, dass vielleicht auch gewisse Dinge anders verteilt werden, dass gewisse Basics nicht mehr diskutiert werden, was auch Unterstützung betrifft. Aber irgendwie das macht mich sehr traurig und unrund, also so. Und würde mir wünschen, dass eben wahrscheinlich sich mehr fragen, was kann ich selber dazu beitragen, dass ich halt vielleicht zufriedener bin und dass das, was wir haben, wertvoll ist und nicht irgendwie aufs Spiel gesetzt wird. So.
Sehr schöne Fragen. Sehr schöner Appell auch.
Ja, sehr idealistisch natürlich auch, aber ich glaube, das wird viel helfen, weil eben, wie gesagt, ich rede natürlich aus einer gewissen privilegierten Position, aber man kann immer besser unzufrieden sein und immer sie denken, aber am anderen geht es nur besser als mir, warum? Und ich glaube, es ist ja wichtig, dass wir eben uns schon gewahr werden, dass es nichts nutzt, wenn es allen anderen rundherum nicht gut geht, weil wir alleine sind wir zu wenig.
Das stimmt, ja.
Also.
Eine Frage habe ich noch, Irene. Was möchtest du noch sagen?
Ach ja, vieles, wie man merkt. Eben wahrscheinlich am ehesten eben die Einladung, das Leben zu genießen, Menschen, die einem umgeben, wertzuschätzen und vielleicht das eine oder andere Mal alleine oder gemeinsam auch ins Theater zu gehen, weil man dort auch eine ganz besondere Form von Gemeinschaft erleben kann, die einem im Idealfall einfach Kraft und Bestätigung gibt.
Schön, sehr schön. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Irene. Dir weiterhin alles Gute. Und vielleicht hören wir uns in 2 Jahren wieder. Dann können wir schauen, was passiert und geschehen ist. Und ich wünsche dir weiterhin alles Gute und auch danke für den Beitrag, den ihr als Landestheater leistet. Dankeschön.
Danke vielmals für das tolle, anregende Gespräch. Ich muss jetzt über vieles nachdenken und freue mich auf in 2 Jahren.
Ich freue mich. Alles Gute, Irene.